Wer mit mittelalterlichen deutschsprachigen Texten arbeitet und diese nicht nur interpretiert, muss sich auch mit der Überlieferung dieser Texte beschäftigen und wird dabei häufig vor zwei Fragen gestellt. Erstens, welcher Text befindet sich hinter einer bestimmten Bibliothekssignatur? Und zweitens, wie ist es um die Überlieferung eines bestimmten Textes bestellt? Lassen Sie mich diese beiden Fragen zunächst auf konventionellen Weg beantworten, illustriert mit konkreten Beispielen. Ich habe herausgesucht, Frage, welche Texte stecken hinter den Handschriften Berlin, Staatsbibliothek, MDTRU 1496, Dresden, München? Und wie schaut es um die Überlieferung der jüngeren deutschen Habichtslehre, eines bestimmten Passionstraktates aus, und Wolfram von Eschenbachs Parzival? Zunächst zur allerersten Frage, Berlin. Wer zum Berliner Textzeugen etwas Näheres wissen will, wird natürlich sofort auf Degerings Katalog zurückgreifen, Degerings Katalog von 1926. Ich habe die Stelle hier mal herausgenommen. Dort können Sie feststellen, dieses Fragment, also 1496, Fragment eines mystischen Traktats enthalten geistliche Ermahnungen an die liebhabende Seele Niederdeutsch. Also eine Information, die uns bedingt weiterhilft nur. Nehmen wir das nächste Beispiel, die Dresdner Signatur. Hier an dieser Stelle aufgeführt, es handelt sich aus dem Katalog von 1986 wohlgemerkt. Zwei Pergamentblätter eines mittelhochdeutschen Lehrgedichts, Ende 14. Jahrhundert, aus einem Peniger Lehnbuche von 1533. Weiter wird man dann nur kommen, wenn man das Stück selbst einsieht. Und der dritte Fall, das war eine hohe CGM-Nummer, CGM 7269. Dort kommt man mit einem Handschriftenkatalog nicht weiter, weil die Katalogisierung in München bei den deutschsprachigen Handschriften bei den ganz hohen Signaturen noch nicht angelangt ist. Allerdings gibt es einen kleinen Umweg seit etwa 3 Jahren. Die Münchner Staatsbibliothek hat ihre Handschriftendokumentation, die ursprünglich nur auf Karteikarten existierte, digitalisiert. Die sind im Internet frei zugänglich. Ein Hilfsmittel, das nicht überschätzt werden kann. Wenn man dort diese Signatur eingibt, bekommt man den Hinweis, dass diese Handschrift im Katalog der illustrierten Handschriften Band 1 seitig sowieso beschrieben ist, sodass man also eine weiterführende Information hat. Wende mich dem nächsten Teil zu, der Frage, wie stark sind manche Texte überliefert. Da wird für jeden von uns der allererste Ausgangspunkt sein, die Angabe im Verfasserlexikon. Jüngere deutsche Habichtslehre, ich habe die Stelle aus dem Verfasserlexikon herausgescannt. Sie können feststellen, dass dieser Text in insgesamt 5 Handschriften überliefert ist, in einem Fall mit einer falschen Bibliothekssignatur angegeben. Wenn Sie den anderen Text anschauen, Passionstraktat, Entschuldigung, da war ich zu schnell jetzt, der Passionstraktat Der minnigliche Gott, ist überliefert in 6 Handschriften und 2, die verschollen sind, nämlich in Cheltenham und in Sigmaringen. Und der dritte Text, Wolframs Parzival, dort wird den Richtlinien des Verfasserlexikons entsprechend nur auf weiterführende Literatur verwiesen, aufgrund der großen Überlieferungsmenge. Ganz konkret hat, ich glaube, es war Joachim Bunke geschrieben, vom Parzival sind mehr als 80 Textzeugen bekannt. Das ist also die Information, an die wir rankommen, wenn wir auf konventionellen Weg dort suchen. Als Ende des Jahres 2000 damit begonnen wurde, die Ergebnisse des Marburger Repertoriums deutschsprachiger Handschriften des 13. Jahrhunderts nicht in Buchform, sondern kostenfrei im Internet zu veröffentlichen, stand vor allem der Gedanke im Vordergrund, das mit erheblichem Aufwand erhobene Material ständig auf dem neuesten Stand zu halten. Damals dachte niemand daran, welch weitreichende Folgen diese kleine Internetpublikation haben sollte. dass in den 90er Jahren unter Leitung von Helmut Lomnitzer und Joachim Heinzle und mit Unterstützung der DFG geförderte Projekt hatte sich zum Ziel gesetzt, ein beschreibendes Verzeichnis aller deutschsprachigen Handschriften des 13. Jahrhunderts zu erarbeiten. Von den in der einschlägigen Forschungsliteratur für das 13. Jahrhundert reklamierten ca. 1400 Textzeugen mussten nicht zuletzt aufgrund der fortgeschrittenen Datierungsmöglichkeiten infolge der Arbeiten vor allem von Karin Schneider etwa ein Drittel ausgeschieden werden. Also von den 1400 Handschriften, die für das 13. Jahrhundert verzeichnet waren, war etwa ein Drittel eindeutig nicht dem 13. Jahrhundert zuzuweisen aufgrund paläographischer Kennzeichen, sondern erst dem 14., in Einzelfällen sogar dem 15. Jahrhundert. Es verblieb für das 13. Jahrhundert eine Zahl von ca. 850 deutschsprachigen Handschriften. Die Ergebnisse wurden, nachdem man sich für die Internetpublikation entschieden hatte, man muss heute schon sagen, dem damaligen Zeitgeist entsprechend, im Internet in Form von HTML-Dateien publiziert. Vor allem im Zusammenhang mit der Erstellung des Autoren- und Werkregisters stellte sich jedoch rasch die Frage, warum man in ein solches Register nur Textzeugen des 13. Jahrhunderts aufnehmen sollte, zumal sich gezeigt hatte, dass gerade in der Zeit um 1300 eine erhebliche Zunahme der Buchproduktion stattgefunden haben muss, die es in vielen Fällen nicht erlaubte, zweifelsfrei zu entscheiden, ob eine Handschrift noch in das Ende des 13. oder in den Beginn des 14. Jahrhunderts gehört. Einen Quantensprung, so muss man es nennen, in der Präsentation und, was für uns auch ganz wichtig war, im Quantensprung in der Pflege dieser Daten, brachte schließlich die Umsetzung dieser alten HTML-Dateien mit den Einzelbeschreibungen der Textzeugen in eine leistungsfähige Datenbank, für die einer meiner Kollegen, Tobias Müller-Leile, verantwortlich zeichnete, einen Glücksfall für uns, da er sowohl Germanist als auch Informatiker ist. Die Umsetzung der bisherigen Materialien in eine Datenbank erlaubte es schließlich, das Projekt Handschriftenzensus offensiv in Angriff zu nehmen, das seit Ende 2006 ehren- bzw. nebenamtlich, also es gibt keine öffentliche Gelder dafür, von Christine Klassner, von der Österreichischen Akademie in Wien, von Rudolf Gamper, von der Vadiana in St. Gallen, von Bettina Wagner in der Staatsbibliothek München, von Jürgen Wolf in Berlin, von Karin Zimmermann in Heidelberg und mir in Marburg gemeinsam betrieben wird und betreut wird. Der Handschriftenzensus, der sich eine Bestandsaufnahme aller mittelalterlichen Handschriften mit deutschsprachigen Texten zum Ziel setzt, gibt inzwischen Auskunft zur Überlieferung von mehr als 4.100 Autoren bzw. Werken aus knapp 20.000 deutschsprachigen Handschriften bzw. lateinischen Handschriften mit nennenswerten deutschsprachigen Anteil, die weltweit in über 1200 Institutionen, also Bibliotheken, Archive, Museen, in knapp 800 Orten aufbewahrt werden. Die Zusammensetzung des in unterschiedlich intensiver Ausprägung erfassten Bestandes möge die folgende Skizze veranschaulichen. Ich war jetzt um die Sekunden zu langsam. Mal etwas größer. Chronologisch am Anfang und auf der Skizze, also hinten wahrscheinlich kaum noch erkennbar, am unteren Rand sind die Textzeugen, die deutschsprachige Textüberlieferung des 8. bis 12. Jahrhunderts, ein Repertorium, das momentan in Paderborn unter der Leitung von Stefan Müller, Ernst Helgard und Elke Krotz mit Unterstützung der Fritz-Thyssen-Stiftung erfasst und beschrieben wird. Es ist deswegen kaum erkennbar hier farbenmäßig, weil dieser Bestand ganz klein ist. Aus der Zeit vom 8. bis zum 12. Jahrhundert kennen wir momentan nur 228 Handschriften, die deutschsprachige Bestandteile haben. Es folgt dann anschließend das Marburger Repertorium deutschsprachiger Handschriften des 13., das sich mittlerweile zum Repertorium des 13. und 14. Jahrhunderts gemausert hat. Das ist der nächste Block. Dort sind zurzeit notiert ca. 4000 Handschriften. Also etwa 4000 Handschriften kennen wir aus dem Zeitraum 13. und 14. Jahrhundert. Dieser kleine Trennungsstrich dazwischen zeigt, dass von diesem großen Block ganz grob jetzt mal einfach zwei Drittel bereits ausführlich beschrieben sind mit vollständigen Angaben. Bei den restlichen fehlen noch die vollständigen Beschreibungen. Können Sie sich vorstellen, in welchen Größenordnungen sich das abspielt? Von diesen Handschriften, von denen es noch keine vollständigen Beschreibungen gibt, gibt es aber auf jeden Fall einen Eintrag im Handschriftenzensus. Der Handschriftenzensus umfasst schließlich alle deutschsprachigen Handschriften. Dort sind also schwerpunktmäßig die Handschriften des 15. Jahrhunderts und des beginnenden 16. Jahrhunderts verzeichnet. Wie gesagt, momentan ca. 20.000 Handschriften erfasst. Aufgrund unserer Erfahrung schätze ich, dass es heutzutage weltweit wohl um die 25.000 Handschriften gegeben hat, die entweder rein deutschsprachig sind oder einen nennenswerten deutschsprachigen Anteil aufweisen. Also damit Sie mal die Größenordnungen auch kennen, in denen sich das abspielt. Ich will Ihnen jetzt den Handschriftenzensus vorführen. Ausgeklickt, muss ich neu hochladen. Bevor ich die eigentlichen Kernstücke des Handschriftenzensus vorstelle, dessen Startseite leicht über die ganz leicht sich zu merkende Adresse www.handschriftenzensus.de zugänglich ist, möchte ich zunächst noch auf einige Beigaben zum Handschriftenzensus aufmerksam machen. Da wir versuchen, im Interesse der Benutzer möglichst aktuelle Angaben im Handschriftenzensus zu verzeichnen, bitten wir seit knapp 2 Jahren Verlage, in denen einschlägige altgermanistische Publikationen erscheinen, uns von diesen Neuerscheinungen ein Beleg- bzw. Rezensionsexemplar zu überlassen. Also es betrifft vor allem Handschriften, Kataloge, Editionen, überlieferungsgeschichtliche Arbeiten. Das ist hier verzeichnet in der Rubrik zur Auswertung eingegangene Literatur. Im Gegenzug, und um für dieses Buch, um den Autor und den Verlag etwas zu werben, verzeichnen wir diese Literatur dann in dieser Rubrik, die ich kurz aufrufe. Ich hoffe, es klappt. Ja, und legen dort auch einen Link zur entsprechenden Verlagsinfo, sodass also Werbung für das Buch, für den Verlag gemacht wird, auf der anderen Seite wir an diese Informationen rankommen. Die Resonanz bei den Verlagen auf unsere Bitte um Überlassung eines Freiexemplares ist übrigens ausgesprochen positiv. Lediglich ein Verlag, der allerdings in der Altgermanistik eine nicht geringe Rolle spielt, zeigte bislang bedauerlicherweise keinerlei Reaktion. Da bestimmte Literaturangaben bei einer Vielzahl von Handschrifteneinträgen zu zitieren sind, sind wir vor wenigen Monaten dazu übergegangen, sämtliche bibliografische Angaben, die in den knapp 20.000 Einträgen, also im Handschriftenzensus, im Paderborner und im Marburger Repertorium vorkommen, die in einer separaten Datenbank aufzuführen. Diese Datenbank heißt Forschungsliteratur zu deutschsprachigen Handschriften des Mittelalters. Auch die will ich Ihnen kurz zeigen. Dort sind also sämtliche bibliografischen Angaben kumuliert. Diese Datenbank, die nur mit in Autopsie überprüften Einträgen gefüttert wird, enthält momentan ca. 12.000 bibliografische Nachweise. In einem nächsten Schritt werden diese bibliografischen Einträge mit den jeweiligen Handschriftenbeschreibungen verknüpft, sodass man in Zukunft dann auch über einen bibliografischen Eintrag zu einer bestimmten Handschriftenbeschreibung kommt. Und eine dritte Rubrik will ich Ihnen noch kurz vorstellen, die wir eingeführt haben, die nennt sich Neuigkeiten, in der wir in unregelmäßigen Abständen unter anderem auf solche Funde oder Entdeckungen hinweisen, die zwar im Einzelfall von Interesse sein mögen, die im Regelfall aber nicht so bedeutend sind, als dass daraus eine eigene Publikation oder eine Zeitschriftenmisszelle entstehen würde. Diese Rubrik Neuigkeiten gibt so auch die Möglichkeit, auf einzelne überlieferungsgeschichtliche Projekte hinzuweisen und Informationen nicht nur in eine Datenbank einzugeben, sondern auch für eine gewisse Außenwirkung zu sorgen, also an Mann bzw. Frau bringen. Ich will Ihnen auch kurz zeigen, das sind jeweils kurze Stücke, beispielsweise wie vorletzte Woche, dass Frau Bodemann ein neues Fragment einer Historienbibel identifizieren konnte, was zu einem anderen Fragment dazugehört. So, nun aber zu den eigentlichen Kernstücken des Handschriftenzensus, nämlich dem Gesamtverzeichnis Handschriften und dem Gesamtverzeichnis Autorenwerke. Da wir mit dem abgeschlossenen Verfasserlexikon eine normgebende Instanz für unser Fach haben und außerdem alle Handschriften und Fragmente in ihren Bibliotheken im Regelfall eine feststehende Benennung, also Signatur haben, gibt es im Handschriftenzensus keine Suchfunktion. Das heißt also, der Zugang zu den einzelnen Informationen gelingt grundsätzlich nur über die beiden Zugänge Handschriften bzw. Autorenwerke. Man muss also nicht vorher wissen, ob bei den Berlinern Signaturen ein MGF oder ein MS Germ voll geschrieben werden muss. Man muss nicht wissen, ob die Heidelberger ein Kottpal Germ oder ein CPG haben muss. Man muss auch nicht wissen, ob eine Bibliothek ein HS, ein KOT oder ein MS davor setzt. Man muss auch nicht wissen, ob Folio mit 2 hochgestellter 0 oder mit F abgekürzt wird. Also das ist alles nicht nötig, da man nicht suchen kann, sondern nur über diese beiden Listen sozusagen an die Informationen rankommt. Auch bei den Autorennamen und Werktiteln werden grundsätzlich nur die bei den Germanisten eingebürgerten, und zwar Namen verwendet, und zwar diejenigen aus dem Verfasserlexikon, auch wenn die in Einzelfällen natürlich nicht immer ganz glücklich sind. Es gibt also, die Bibliothekare unter Ihnen mögen es entschuldigen, im Handschriftenzensus zum Beispiel keinen Bertoldus Ratisponensis, sondern nur einen Berthold von Regensburg. Die Folgen für die Benutzer sind offensichtlich. Der Benutzer muss zwar mit einiger Wahrscheinlichkeit 2 oder 3 Klicks mehr ausführen, aber er wird am Ende definitiv wissen, ob eine Information vorliegt oder eben nicht. Lassen Sie mich das an einem Beispiel vorführen, damit Sie auch nochmal sehen. Ich gehe jetzt hier über dieses Verzeichnis hinein und suche mir einen Textzeugen, der natürlich schon vollkommen abgeschlossen ist. Und zwar will ich in diesem Zusammenhang will ich Sie auch auf eine Besonderheit aufmerksam machen. Und zwar, ja, jetzt sind wir soweit, glaube ich. Ich nehme Reinhold von Thurne, einen ganz bestimmten Textzeugen. Wir versuchen im Handschriftenzensus grundsätzlich den mittelalterlichen Bestand zu rekonstruieren. Das heißt also, von einem Diszissus gibt es zwangsläufig nur einen einzigen Eintrag. Hier in diesem konkreten Fall, das Fragment in Krakau und das Fragment in Nürnberg gehörten im Mittelalter zu einer Handschrift, von daher gibt es im Handschriftenzensus auch nur einen einzigen Eintrag im Autoren- und Werkverzeichnis. Im Handschriftenverzeichnis taucht diese Handschrift an vielen Stellen auf, nämlich zunächst mal unter Krakau und Nürnberg mit den entsprechenden Signaturen. Das Krakauer Fragment war früher in Berlin. Wer das nicht weiß, dass das Fragment nach Krakau gekommen ist, der braucht die Information, dass es früher in Berlin war. Der wird möglicherweise den Zugang über Berlin suchen. Und die Erstpublikationen dieser beiden Fragmente wurden im 19. Jahrhundert noch verzeichnet, dass die Bruchstücke damals im Privatbesitz von Franz Josef Mohne bzw. von Karl Roth in München gewesen seien. Also wer nur diese alten Publikationen hat, wird im Handschriftenverzeichnis möglicherweise dann suchen unter Mohne bzw. unter Roth oder unter Berlin. Aber in jedem Fall wird er auf diesen einen einzigen Eintrag dann zurückgeführt. Was es bei einem vollständigen Artikel gibt, ist hier ganz leicht zu sehen. Zunächst Aufbewahrungsort, dann der heutige Bestand, ob Fragment oder Handschrift, Beschreibstoff, Inhalt, Blattgröße, Schriftraum, Spaltenzahl, Zeilenzahl, Vers bzw. auch Strophengestaltung, Entstehungszeit, Schreibsprache, Abbildung und Literatur. Abschließend dann auch noch der Hinweis, ob in Berlin bei der Akademie eine Archivbeschreibung vorliegt oder nicht. Außerdem gibt es hier noch ein Feld Mitteilungen, Ergänzungen. Das ist uns ganz wichtig, denn dieses Feld hier ist eigens für die Benutzer gedacht. Das heißt also, wenn Sie Informationen zu einer Handschrift haben, und der Großteil der Handschriften ist natürlich nicht so ausführlich beschrieben wie hier, haben Sie die Möglichkeit, über dieses Feld die Information an die Betreuer weiterzugeben. Man muss da keine Angst haben, ich rufe es mal auf. Hier gibt es jetzt die Möglichkeit, etwas reinzuschreiben. Ich schicke das jetzt weg und vermutlich in 2 Minuten werden meine Kollegen in Marburg im Zimmer neben mir, weil das war ein Artikel aus dem Marburger Repertorium, eine E-Mail bekommen, dass eine Mitteilung zu dieser bestimmten Handschrift vorliegt. In diesem Fall werden sie es natürlich sofort rauslöschen und lachen möglicherweise. Im anderen Fall wird man versuchen, die Informationen dann einzuarbeiten. Was Sie hier sehen, ist natürlich das Optimale. Es gibt andere Einträge, wo natürlich wesentlich weniger drinnen steht. Ich will aber auf die eingangs gestellte Frage nochmal zurückkommen. Schwierig von hier aus zu arbeiten. Ich gehe einfach in das Gesamtverzeichnis Autorenwerke. Sie erinnern sich, das erste war diese Berliner Handschrift, wo man nur die Informationen von Degering hatte. Was bei Degering nicht verzeichnet werden konnte, dass es natürlich spätere Literatur dazu gegeben hat. Ich will es jetzt nicht eigentlich aufrufen, es dauert zu lange. Dieses Fragment ist später nochmal beschrieben worden, ausführlich beschrieben worden und vor allen Dingen auch identifiziert worden. Das Stück von der liebhabenden Seele ist ein Fragment aus Otto von Passau, die 24 Alten. Kann man im Handschriftenzensus ohne Schwierigkeiten feststellen. Ich will Ihnen noch zeigen, aufgrund der beschränkten Zeit nehme ich nur jetzt diesen Passionstraktat. Sie erinnern sich, davon gab es 5 Handschriften und 2 verschollene. Mittlerweile gibt es 11 Handschriften, die davon bekannt sind. Und Sie können auch leicht sehen, die 2 verschollenen sind hier nicht mehr dabei. Das heißt also, die sind mittlerweile identifiziert worden. Ganz konkret, diese eine verschollene Cheltenham-Handschrift befindet sich in Bern, in der Bernburger Bibliothek. Davor war sie in Braunau, davor in Cheltenham. Und bei anderen verschollenen Handschriften ist das ebenso. Nachdem Herr Stolz da ist, will ich nicht darauf verzichten, den Wolframschen Parzival noch aufzurufen. So, bei Wolfram können Sie jetzt feststellen, allerdings nur bei den Artikeln, wo es vollständig ausgearbeitet ist und wo die Einträge auch bereits im Handschriftenzensus vorhanden sind. Das ist hier ganz konkret, ich gehe gleich ans Ende dieser großen Aufstellung, dass es momentan 85 Handschriften des Parzival gibt. Und in solchen Fällen, wo wir wissen, dass nach dem derzeitigen Kenntnisstand die Überlieferung vollständig ist, markieren wir das zusätzlich mit dem Zusatz, weitere Textzeugen sind bisher nicht bekannt. Diese Datenbank hat für uns auch den Vorteil, dass wir können unheimlich schnell reagieren. Das heißt also, als letzte Woche die neuesten Wolfram-Studien herausgekommen sind, mit dem neuesten Parzival-Fragment, war das ein Tag später bereits in der Datenbank drin. Geht natürlich nur, wenn wir Bescheid wissen. Dass es sich im Einzelfall auch rentiert, bei neueren Sachen nachzuschauen, will ich jetzt nicht mehr eigens vorführen, aber ich will Bezug nehmen auf zwei Dinge, die heute Morgen erwähnt wurden. Sie erinnern sich vielleicht an dieses Oxforder Revierfragment, was Nigel Palmer in den 90er Jahren publiziert hat. Dort gibt es im Handschriftenzensus inzwischen den Eintrag, dass es zu diesem Fragment zwei weitere Fragmente in Bad Windsheim und noch irgendwo gibt. Also auch bei neueren Publikationen kann man darauf reagieren. Und um Herrn Müller, der heute Morgen zu Recht moniert hat, dass die Oswald-Handschrift aus Innsbruck, dass die an versteckter Stelle nur dargeboten wird, also das Digitalisat. Ich habe in der Mittagspause kurz nachgeschaut. Der Link auf dieses Digitalisat ist im Handschriftenzensus drinnen. Wir wussten es selbst auch nicht. Ich habe nachgeschaut, irgendein Benutzer in Freiburg hat es festgestellt und hat uns über dieses Mitteilungsfeld die Information zugeschickt. Und am nächsten Tag war diese Information dann online.
Der Herausgeber des Reklamfalls hat es auch nicht gemerkt. Mhm. Das ist wirklich nicht toll versteckt.
Also ich kann Sie nur ermuntern, solche Dinge einfach über das Mitteilungsfeld einzugeben. Wir können minütlich aktualisieren, also die Sachen werden so schnell wie möglich aufgenommen. Ein allerletztes noch, was ich Ihnen sagen will, in etwa 5 Wochen werden wir das Ganze hier etwas abändern. Allerdings nur, was die Optik betrifft. Ich gebe zu, mittlerweile schaut das Ganze so ein bisschen archaisch aus mit diesem Blau dahinter. Also gerade die Jüngeren bei uns haben etwas protestiert dagegen. Es wird also etwas Neues geben. Ich will mal schauen, ob ich Ihnen das gleich zeigen kann. Ich kann es natürlich nur in der internen Version jetzt zeigen, weil die noch nicht öffentlich ist. Ich greife irgendeine Handschrift jetzt mal heraus, die wir im Probelauf gemacht haben. Ich nehme Otto Beuren. Also in Zukunft wird sich das Ganze so präsentieren. Also ich denke, etwas zeitgemäßer und worauf viele Leute großen Wert gelegt haben, es müsse unbedingt, was ich bis vor 1,5 Jahren noch nicht wusste, eine serifenfreie Schrift sein. Ich habe erst mal gefragt, was ist das? mittlerweile weiß ich es und also genau so wird das in Zukunft ab 25. Oktober dann dargestellt werden. Außerdem, und da nehme ich auch noch mal Bezug auf 2 Beiträge von heute Morgen. Also das linke sehen Sie natürlich nicht als Benutzer, das ist nur für uns intern. Ich gehe in die Forschungsliteratur. Es wird in Zukunft nämlich noch eine weitere Möglichkeit geben, dass Sie innerhalb der Forschungsliteratur, da müssen wir allerdings erst die Konvertierung dann weiter vorantreiben, dass Sie bei einem bestimmten Titel suchen können, wo wird dieser Titel genannt. Ich will es Ihnen an einem Beispiel nur vorführen. Ich lasse jetzt einfach mal schnell Degering suchen und nehme einen ganz bestimmten, das ist also wie gesagt die interne Version jetzt nur, um es Ihnen vorzuführen. Hier im Probelauf ist das nämlich bereits, wenn Sie in, wird noch einige Monate dauern, wenn Sie diesen Titel anklicken oder einen bestimmten Knopf, können Sie feststellen, bei welcher Handschriftenbeschreibung diese bibliografische Angabe bereits angeführt ist. Also ich muss das jetzt im Bearbeitungsstatus machen, damit Sie sehen können. Hier sehen Sie, dass diese bibliografische Angabe momentan, wir sind erst im Anfangsstadium, bei diesen beiden Textzeugen auftaucht. Das heißt also, die Frage, die beispielsweise Herr Gärtner heute Morgen hatte, was ist denn dieser Text und um welche Signatur und um welche Bibliothek handelt es sich bei Haupt 4, Seite 247, wenn Sie die bibliografische Angabe haben, können Sie in Zukunft auch über die Forschungsliteratur nachschauen und feststellen dann, dass diese bibliografische Angabe bei einem ganz bestimmten Textzeugen genannt wird und können dann möglicherweise diesen Textzeugen identifizieren. So, das war's. Ich hoffe, ich habe es nicht überstrapaziert und bedanke mich für Ihr Interesse.